Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Religionen-Podcasts. In den USA, da steht in 3 Wochen eine Wahl auf der Tagesordnung, die Konsequenzen weit über die Vereinigten Staaten hinaus haben wird. Und deswegen möchte ich in dieser Folge des Podcasts mit Ihnen die religiöse Landkarte der USA ein bisschen besser verstehen lernen. Es gibt zum Beispiel Kirchen, die sehen aus wie eine Konzertarena und der Gottesdienst in ihnen, der klingt auch und sieht wirklich aus wie eine Show. Die Lakewood Church im texanischen Houston ist so eine Kirche.
This is a new day. I'm calling out the mighty hero.
Das ist ein neuer Tag. Ich rufe den mächtigen Helden. Und du hast Mächte auf deiner Seite, die sind größer als die, die dich stoppen wollen. Wir glauben, dass du Gott tust, was nur du tun kannst. Mehr als 15.000 Gläubige wollen solche und ähnliche Botschaften pro Gottesdienst hören. Megachurch, Megakirche heißt das Phänomen und da guckt man aus dem Land der biederen Amtskirchen ja immer ein bisschen despektierlich drauf. Ich spreche mit einer Forscherin, die sagt, hinter dem Phänomen der Megakirchen steckt noch viel mehr als nur Geschäftemacherei. Die Religion in den USA sind das Thema in dieser Stunde und dafür schlagen wir einen ganz weiten Bogen. Der reicht von einer Bibelgeschichte, mit der Sklavenhalter ihr Handeln gerechtfertigt haben, bis hin zu den Träumen der Tech-Milliardäre vom Weltall und von Marskolonien. Religion in den USA, das ist unser Thema heute und wir fangen mal an in biblischen Zeiten, denn die Bibel ist wichtig in einer Gesellschaft wie den USA, die seit den Zeiten der weißen Besiedlung fromm und christlich ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon mal gefragt haben. Ich finde das tatsächlich eine schwierige und auch eine spannende Frage. Wie passt das eigentlich zusammen? Frommes Christentum, ein Glaube an die Gleichheit aller vor Gott. Wie passt das zusammen mit Sklavenwirtschaft und mit rassistischer Diskriminierung, die es ja auch in der Geschichte der USA sehr dominierend gab? Eine Antwort ist natürlich, es passt gar nicht zusammen. Eine andere Antwort, und die wurde erstaunlich oft gegeben, es kommt halt darauf an, wie man die Bibel liest. Da gibt es zum Beispiel eine kleine Geschichte ganz am Anfang des Alten Testaments der hebräischen Bibel. Die wurde wichtig fürs Seelenheil der Sklavenhalter, denn die haben sie entsprechend ihrer Überzeugung gelesen. Max Böhnl ist eingetaucht in die Geschichte des sogenannten Fluch über Ham.
Die biblische Geschichte vom Fluch über Ham beginnt in der Ära nach der Sintflut, als doch eigentlich alles besser werden sollte. Noah ist mit seiner Familie sesshaft geworden und baut Wein an. Eines Tages trinkt Noah zu viel vom eigenen Produkt oder in den Worten der Bibel:
Noahs Söhne Sem, Ham und Japhet hatten zusammen mit ihm die Arche verlassen. Ham war der Vater von Kanaan. Noah betrieb Ackerbau und legte als erster einen Weinberg an. Als er den Wein trank, wurde er betrunken und lag nackt mitten in seinem Zelt.
Neben Noah und seinen 3 Söhnen fällt ein 5. Name, Kanaan. Kanaan ist Noahs Enkel und der Sohn von Ham. An dem Drama, das sich entspinnt, ist er nicht beteiligt. Und doch wird es ihn treffen.
Kanaans Vater Ham sah seinen Vater nackt daliegen. Er erzählte es seinen Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Gewand und legten es über ihre Schultern. Dann gingen sie rückwärts in das Zelt und deckten ihren nackten Vater zu. Dabei hatten sie das Gesicht abgewandt, sodass sie ihren nackten Vater nicht sahen. Als Noah aus seinem Weinrausch erwachte, erfuhr er, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte. Da sagte er, Kanaan soll verflucht sein. Er soll der niedrigste Knecht seiner Brüder sein.
Der Hintergrund für diese merkwürdige Geschichte aus Genesis 9 ist umstritten, aber sie hatte Folgen. Eine aus heutiger Perspektive eher unerwartete. Wie keine andere Bibelpassage diente die Geschichte über Jahrhunderte als Begründung zur Abwertung schwarzer Menschen und sogar als weit verbreitete theologische Rechtfertigung für die Sklaverei. Wie es dazu kam, hat der Geschichtswissenschaftler David Goldenberg erforscht. Vor gut 20 Jahren veröffentlichte er Fluch über Ham, immer noch ein Standardwerk. Eigentlich weise in dieser Geschichte nichts auf offenen oder versteckten Rassismus hin, sagte er damals in einem Radiointerview.
It's not in the Bible at all.
Davon ist keine Rede in der Bibel. In dieser Passage geht es nicht um Hautfarbe, nicht um schwarze Afrikaner. Es geht um Sklaverei und die betrifft die Kanaaniter.
Kanaan soll verflucht sein. Er soll der niedrigste Knecht seiner Brüder sein.
Schon früh wurde Genesis 9 rassistisch interpretiert. Das früheste Beispiel findet sich bei Philon von Alexandria, einem Philosophen des ersten Jahrhunderts. Er deutete den Namen Ham als Hitze, was er mit Bosheit und Schwarzsein assoziierte. Laut David Goldenberg ein linguistischer Fehler mit schwerwiegenden Folgen.
In Antebellum America and way before then, it was assumed that the name Ham.
In Amerika vor dem Bürgerkrieg und schon lange davor wurde angenommen, dass der Name Ham auf eine hebräische oder semitische Wurzel zurückgeht, die schwarz oder dunkel bedeutet. Daher nahm man an, dass sich der Fluch der Sklaverei über Hams Nachkommen auf die schwarzen Afrikaner beziehen musste. Aber tatsächlich hat der Name Ham nichts mit dem Wort schwarz oder der Bedeutung dunkel zu tun. Absolut nichts.
Mit Sklaverei und Rassismus in den USA setzt sich der Religionswissenschaftler Stephen Haynes am Rhodes College im Bundesstaat Tennessee auseinander. Der Fluch über Ham habe der amerikanischen Sklavenhaltergesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts als Rechtfertigung gedient.
Der Grund, warum diese seltsame Geschichte im Buch Genesis zum Hauptargument für die Sklavenwirtschaft wurde? Wie kein anderer Text schien sie zweierlei miteinander zu verknüpfen, nämlich Sklaverei und die Vorstellung von Menschenrassen. Es gibt zwar viele Texte in der hebräischen Bibel, in denen Sklaverei geduldet, gefördert oder reguliert wird, womit sie als Naturgesetz galt. Allerdings gibt es keine Stelle, an der sie mit Rasse in Verbindung gebracht wird, außer in Genesis 9. Da konnte man hineininterpretieren, nämlich das, was amerikanische Sklavereibefürworter in der Bibel suchten, eine Rechtfertigung für die rassistische Sklaverei.
Viele der einflussreichsten Kirchenoberhäupter in den USA besaßen Sklaven, ebenso 12 amerikanische Präsidenten. Rassistische Annahmen lasen sie in die heiligen Texte zurück. Geistliche, die dem Ku Klux Klan angehörten, predigten von der Kanzel aus die weiße Vorherrschaft. Im 20. Jahrhundert unterstützten christliche Führer die rassistische Segregation. Selbst dann hatten sie oft noch die Geschichte vom Fluch über Ham auf den Lippen. Erst die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre, die sich auf religiöse Traditionen berief und die entsprechende Gesetzgebung, konnten die alten Interpretationen von der schwarzen Haut als Gottes Strafe zurückdrängen. Als schwer säumiger Nachzügler erwies sich dabei die amerikanische Mormonenkirche, wie es sogar im Broadway-Musical The Book of Mormon besungen wird. Ich glaube, dass Gott im Jahr 1978 seine Meinung über schwarze Menschen geändert hat, singt der Broadway-Mormone. Jetzt können auch diese Mormonen sein. Tatsächlich wurde von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, so die Selbstbezeichnung, erst 1978 verfügt, der Fluch über Ham treffe auf Schwarze nicht mehr zu. Entschuldigt hat sich die Mormonenkirche für ihre Unterstützung der Sklaverei und für den von ihr praktizierten Rassismus aber bis heute nicht. Nicht nur deshalb, meint der Religionswissenschaftler Stephen Haynes, der religiös begründete Rassismus sei längst nicht beseitigt.
Mir ist niemand bekannt, der mit dem Genesis-Text heutzutage die Sklaverei wieder einführen will. Aber eine Vorstellung hält sich hartnäckig, nämlich, dass Gott nach der Sintflut die Menschen in Kategorien aufgeteilt, in unterschiedliche Teile der Welt geschickt und in unterschiedliche gesellschaftliche Rollen gesteckt habe. Solch eine Auslegung kann leicht zu einer segregationistischen Bibelinterpretation führen.
Auch wenn die Geschichte von Noah und seinen Söhnen ihre Wichtigkeit heute weitgehend verloren hat, die Zahl derer, die die Bibel wortwörtlich nehmen wollen und sie dabei rückwärtsgewandt interpretieren, wächst.
Die Bibel ist ziemlich alt, aber auch ziemlich virulent immer noch. Und kritisches Bibellesen, das kann dann wirklich befreiend sein. In den USA gehen die Menschen in die Kirche, jedenfalls wenn sie christlich sind. Und das ist die Mehrheit. Aber was so selbstverständlich klingt, das ist angekratzt worden. Nach Covid, so ist die Beobachtung, haben sich die Kirchen verändert? Oder vielleicht genauer, sind die Kirchen leerer geworden? Die Gläubigen sind erst ins Netz gegangen und nach Covid sind sie dann daraus nicht mehr zurückgekommen. Aber was heißt das für die Kirchen? Denn ohne Kirchensteuer sind die ja auf diejenigen angewiesen, die wirklich da sind. Unser Reporter Arndt Peltner lebt in Kalifornien und ich habe ihn gebeten, sich mal in den Kirchen der San Francisco Bay umzuhören. Und er hat festgestellt, die Kirche nach Covid ist tatsächlich eine andere, aber das liegt nicht nur an der Pandemie.
COVID-19 cases surge here in the U.S. All 6 counties in the San Francisco Bay Area will be ordered to shelter in place.
Am 31. Januar 2020 wurde der erste Covid-Fall in der San Francisco Bay Area registriert. Nur wenige Wochen später, am 16. März, wurden die 6 Bezirke in der Bay Area heruntergefahren. Eine Stay-at-Home-Verordnung wurde erlassen. Man versuchte, sich einzustellen auf die neue Lage. Ben Daniel ist der langjährige Pastor der Montclair Presbyterian Church in Oakland.
Obwohl ich die Religionsfreiheit hatte, die Freiheit, dass wir zusammenkommen hätten können, haben wir es nicht getan. Auch die vom obersten Gerichtshof gewährte Religionsfreiheit macht es für mich nicht okay, das Leben von Menschen zu gefährden.
Die kleine Kirche machte dicht. Ben Daniel und sein Kollege setzten sich ans Telefon, riefen alle in der Gemeinde an, erklärten die Situation und dass sie da seien, Wege finden werden für ihre Gemeinde. Und das ging ganz schnell.
Friends, greeting from somewhere in the San Joaquin Valley. I'm preaching at, I don't know, a parking lot. A white spot in the road along I-5 because
but for me, like I had to drive down to Long Beach to get my daughter out of her dormitory in college. So we were like,
ich musste nach Long Beach fahren, um meine Tochter aus ihrem Studentenwohnheim zu holen. In der gleichen Woche, in der ich meine Tochter abholte, musste ich eine Predigt halten. Als wir zurückfuhren, hielten wir am Rande der Autobahn an und meine Tochter filmte mich, wie ich eine Predigt hielt. Und das endete damit, dass wir sofort an Kirche machten. Wir schickten Gottesdienstelemente, wie unser Beichtgebet, an verschiedene Leute und sie machten ein Video von zu Hause aus. Es war also eine Möglichkeit, Menschen miteinander zu verbinden und am Ende war das wirklich gut.
Solche Maßnahmen, die anfangs noch etwas holprig wirkten, doch dann immer besser und professioneller wurden, dazu Livestreams und schließlich erste gemeinsame Gottesdienste im Hof der Kirche, halfen der Gemeinde in Oakland Montclair gut durch die Pandemie zu kommen.
When we came back fully in person,
und als wir wieder zusammenkommen konnten, war die Teilnahme am Gottesdienst, persönlich und über Zoom, etwa so wie vor Covid. Vielleicht etwas weniger, aber es hätte sich wahrscheinlich sowieso verringert, weil alle Kirchen ihre Mitglieder verlieren. Ich glaube nicht, dass wir so viel anders dastehen, als wir es ohne Covid gewesen wären.
Dem stimmt Mark Wingfield zu. Er ist der Herausgeber der Baptist News Global, selbst Pastor und lebt in Dallas. Er hat für die Baptist News die Auswirkungen von Covid untersucht.
Was wir sehen, ist, dass die Kirchen im Durchschnitt wieder mit etwa 70-80% ihrer Kapazität wie vor Covid gefüllt sind. Es gab Leute, die vielleicht weniger häufig und unregelmäßig in die Kirche gingen. Die schauen, so scheint es, mehr online zu. Sie sind aber immer noch engagiert. Ich kenne Leute aus meiner eigenen Gemeinde, die ich nicht mehr sehe, aber ich weiß, dass sie nach wie vor engagiert sind. Es ist ein ganz neuer Weg. Ich denke, Covid hat die Art und Weise, wie Menschen mit der Kirche umgehen, verändert. Das ist die Quintessenz.
Und doch, die amerikanischen Kirchen erleben derzeit einen Umbruch, so Wingfield. Gerade finanziell sind die kleinen Kirchen von dem abhängig, was sie in den Gottesdiensten von den Gläubigen gespendet bekommen. Die Pandemie kam da zur falschen Zeit.
Die average church in America.
Die durchschnittliche Gemeinde in Amerika hat weniger als 100 Mitglieder. Aber die durchschnittliche Person in Amerika, die in die Kirche geht, geht in eine Kirche mit mehr als 1000 Menschen. Wir sind also ein Land der kleinen Gemeinden, aber die meisten Menschen, die in die Kirche gehen, gehen in große Kirchen. Es ist ein bisschen paradox. Und so haben wir hier Zehntausende dieser kleinen Kirchen, die um Ressourcen kämpfen, um offen zu bleiben. Und Covid hat das alles nur noch schlimmer gemacht.
Third Baptist Church ist eine Institution in San Francisco. 1852 gegründet, wird sie seit 1976 von Pastor Amos Brown angeführt, einem Kämpfer der Bürgerrechtsbewegung und Spiritual Advisor, geistlicher Berater der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Mehrmals an diesem Sonntag nennt er in seinen Ausführungen von der Kanzel Kamala Harris beim Namen, bittet die Gemeinde darum, für die Vizepräsidentin zu beten, um Schlimmes vom Land und der Nation abzuhalten. An diesem Sonntag wird der neue junge Pastor der Gemeinde vorgestellt. Amos Brown will sich mit 84 Jahren zurückziehen. Mehr als 250 Gläubige sind in die geräumige Kirche in der Nähe des Alamo Squares gekommen, um Reverend Devin Crawford aus Birmingham, Alabama zu hören. Das Gotteshaus ist gut besucht. Für Pastor Brown ist klar, seine Gemeinde hat die Pandemie gut überstanden.
Durch Enlightenment, durch Engagement.
Durch Aufklärung, durch Engagement, durch hervorragende Präsentation und durch die Befähigung unserer Mitarbeiter, damit sie ihren Kopf nicht nur zum Huttragen benutzen. Und wir feiern Gottesdienst weiterhin zweigleisig. Wir haben immer noch Zoom und treffen uns im Gotteshaus.
Pastor Amos Brown, der in den 1960er Jahren an der Seite von Martin Luther King für Gleichberechtigung kämpfte, sieht ein ganz anderes Problem für seine Gemeinde. Nicht Covid und die Folgen, sondern Kapitalismus.
Ich kam 1976 hierher. Third Baptist hatte über 2000 Mitglieder. Über 2000! Wegen der Gentrifizierung und wegen der über 20.000 Schwarzen, die allein aus diesem Fillmore District unter dem Deckmantel der Sanierung verdrängt wurden, hat sich unsere Gemeinde auf etwas über 700 reduziert. Durchschnittlich kommen nur noch 250 Personen zum Gottesdienst. Und das hatte nicht vordringlich wirtschaftliche Gründe. Es heißt zwar Sanierung, aber es ging nicht um die Sanierung von Häusern, sondern um die Entfernung der Schwarzen.
Black removal. Get us out.
Auf der anderen Seite der Bay, in seinem Büro der Presbyterian Church in Oakland, Montclair, denkt Pastor Ben Daniel über die Frage nach, wie seine Gemeinde heute nach den Jahren der Pandemie dasteht. Finanziell habe man die Krise zumindest gut überstanden.
I think we came out stronger. I think we really have a greater appreciation of being together.
Ich denke, wir sind gestärkt daraus hervorgegangen. Ich glaube, wir schätzen das Zusammensein wirklich mehr, wie wir diese Momente der Gemeinschaft persönlich schätzen, wenn man die Hand eines anderen hält, ihn umarmen oder ihm in die Augen schauen kann. Ich denke, unsere Kongregation hat eine wunderbar erneuerte Wertschätzung dafür, was es bedeutet, in Gemeinschaft und zusammen zu sein. Ich denke, das war wirklich gut.
Sich vorbereiten, zu lernen, wie man in einer Krise auch miteinander umgeht, sich stützt. Auch das hat die kleine Gemeinde gelernt und will das auch auf andere Bereiche übertragen.
Wir hatten ein Komitee, um über die Sicherheit im Umgang mit Covid zu sprechen. Und jetzt denken wir darüber nach, wie wir auf andere Weise sicher sein können. Wie können wir im Falle eines Amokläufers sicher sein? Wie sind wir sicher, wenn es eine Bombendrohung gibt? All diese Fragen, die wir uns nun stellen. Und ich denke, es ist gut für uns, sie zu stellen.
In diesen aufgewühlten Zeiten, in denen die politische Spaltung auch durch Glaubensgemeinschaften geht, ist das für Kirchengemeinden keine theoretische Frage mehr.
Covid war also gar nicht der riesengroße Bruch, sondern mehr der Beginn einer Entwicklung, die das Gesicht der Kirchen verändern wird.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Megachurch. Wenn man über Religion in den USA redet, dann taucht dieser Begriff ja immer wieder auf und oft ist er gar nicht so positiv gemeint. Megachurch, also mega große Kirche, das verbindet man mit Gottesdienst in einer großen Halle, mit einer Atmosphäre perfekt wie in der Konzertarena. Und in dieser Megakirche überzieht ein geschäftstüchtiger Prediger sein Publikum mit super konservativem Wohlfühlglauben. Aber die Frage ist ja, ob das wirklich stimmt. Also ob es Mega-Churches, Mega-Kirchen wirklich nur in dieser Geschmacksrichtung gibt. Insa Prüsken kennt mehr Details, denn sie forscht seit langem zu diesen Mega-Kirchen. Und Religionssoziologie ist einer ihrer Schwerpunkte als Soziologin an der Universität Bremen. Frau Prüsken, vielleicht fangen wir mal mit Zahlen an. Ab wann redet man denn von einer Mega-Church?
Im wissenschaftlichen Diskurs redet man eigentlich von einer Megakirche, wenn ungefähr 2000 Gottesdienstbesucher in der Woche zusammenkommen. Also man muss sich vorstellen, dass die meisten Gemeinden in den USA mehrere Gottesdienste in der Woche anbieten. Also manchmal schon eine am Samstag, manchmal dann drei am Sonntag. Und wenn dann ungefähr 2000 BesucherInnen zusammenkommen, dann ist es eigentlich eine Megakirche. Dann gibt es aber weitere Implikationen, ne, die mit diesem Megakirchenmodell verbunden sind.
Können ja nicht wahrscheinlich nicht nur die Zahlen sein. Also Kölner Dom, der ist auch groß, genau. Und trotzdem würde den ja niemand eine Megakirche nennen.
Genau. Das Verständnis ist schon so, dass man sagt, es sind eigentlich evangelikale Gemeinden. Es sind auch unabhängige Gemeinden, die also im Grunde keiner Denomination angehören. Also der Denominationsbegriff ist für die USA ja sehr wichtig. Also diese verschiedenen protestantischen Konfessionen, die nennen sich eben Denominationen. Also man spricht dann von Methodisten, Baptisten, Presbyterianern und so weiter. Und die Megakirchen zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie sich mit den Denominationen eigentlich nicht mehr so stark identifizieren, sondern sie vertreten im Grunde so einen populären Evangelikalismus, also benutzen eben so popkulturelle Elemente und die Traditionen treten eben sehr stark in den Hintergrund. Und was ganz zentral ist für die Megakirchen ist, dass sie eben das Wachstum in den Vordergrund stellen. Also Wachstum im Sinne von Mitgliederwachstum. Also sie wollen unchurched people erreichen, also eben Menschen, die noch nicht in eine Gemeinde gehen, die sollen eben Mitglied werden. Das ist so ein Gemeindewachstumsmodell, was dahinter steht, was auch aus der Missionsarbeit im Grunde entstanden ist. Und das Wachstum wird dann zu so einem ganz zentralen Kriterium, also wo ich auch gucken kann, okay, wann wachsen wir eigentlich? Mit welchen Themen wachsen wir? Insofern sind die Zahlen schon ganz zentral.
Das heißt, das Wachstum ist dann ein Maßstab dafür, wie erfolgreich man den Glauben vermittelt? Oder steckt das dann in dem Glauben mit drin?
Es steckt im Grunde ja auch in dem Glauben mit drin. Also sie leiten das ja auch aus der Bibel ab, als ihren Auftrag, eben Menschen zu bekehren. Und es ist sozusagen nicht nur ein ökonomisches Ziel. Es geht nicht nur um die Zahlen, sondern es geht auch darum, Gottes Auftrag hier zu erfüllen. Und es grenzt sich sozusagen vom klassischen Evangelikalismus dann insofern ab, dass jetzt wirklich die Gemeinde wachsen soll. Ne? Also das ist das religiöse Ziel, mit dem dann auch, man muss sich ja vorstellen, wenn man Mitglied in so einer Gemeinde ist, wo ständig Nichtgläubige dazukommen, da muss man ja auch den sehr Gläubigen das vermitteln, warum sie jetzt ständig mit den Nichtgläubigen in Kontakt kommen. Und da spielt dann eben immer diese Motivation eine wichtige Rolle. Ja, wir machen unchurched people to fully devoted followers of Jesus oder so. Das sind so typische Formulierungen, die dann sozusagen die Mission der Gemeinde sind.
Welche Rolle spielt denn die wirtschaftliche Seite des ganzen Unternehmens? Also sind diese Gemeinden von vornherein so groß angelegt, damit man auch große Geschäfte mit dem Glauben und den Gläubigen machen kann?
Das muss man bestimmt kontextabhängig beantworten. Also für die Gemeinden, die ich jetzt untersucht habe, vor allen Dingen in Houston und in Minneapolis, würde ich das eigentlich nicht sagen, dass das ökonomische Motiv im Vordergrund steht. Das sind schon hochreligiöse Menschen, die das Ganze dort betreiben. Und das ist wirklich ein religiöses Leitmotiv. Aber natürlich ist es so, wenn ich jetzt, sage ich mal Jugendpastor bin in einer Megakirche, dann kann ich sicher mehr Geld verdienen, als wenn ich Jugendpastor bin in einer kleinen baptistischen Gemeinde in Texas auf dem Land vielleicht. Ne? Also das spielt sicher eine Rolle. Also eine große Gemeinde kann eben auch mehr bieten. Aber jetzt zu sagen, dass im Grunde das Ökonomische im Vordergrund steht, würde ich nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass im Grunde diese Marktlogik, die ja natürlich in den USA auch besonders stark ist, dass die Megakirchen dort eben schon versuchen, sozusagen Aspekte der ökonomischen Marktlogik in das Religiöse zu übertragen. Also diese Wachstumsorientierung ist ja schon auch irgendwie eine kapitalistische Logik. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber dass sie das Ganze nur machen, um Geld zu verdienen, das würde ich nicht sagen. Es gibt aber sicher Beispiele, also Kollegen, die jetzt in afrikanischen Ländern solche Gemeinden untersuchen, wo das durchaus der Fall sein kann. Also wo das eben Menschen auch als eine Chance sehen, um Geld zu verdienen.
Wie verändert sich denn das Christentum, wenn es in einer Megakirche gepredigt wird? Also verändert sich dann auch die Religion? Sie haben ja eben schon gesagt, es wird sehr genau drauf geguckt, mit welchen Themen man mehr Leute gewinnen kann zum Beispiel. Also predigt man dann die unangenehmen Aspekte des Christentums, die auch was von den Einzelnen fordern, zum Beispiel nicht mehr so gerne?
Ja, also ich meine, es gibt sicher Themen, die dann besonders ziehen. Mir hat mal auch ein Pastor von einer großen Gemeinde, im Grunde einer Megakirche, gesagt, ja, also wenn ich eine Predigt zu irgendwas mit Sexualität mache oder irgendwas mit dem Himmel, dann kommen auf jeden Fall viele Leute. Also es sind dann schon bestimmte Themen, die einfach anziehen. Aber jetzt im Hinblick auf die Frage, wie verändert das religiöse Ideen? Der Evangelikalismus enthält eben schon viele Elemente, die im Grunde die Grundlage sind dafür, dass das Megakirchenmodell überhaupt so entstehen kann. Also diese sehr stark individualisierte Religion, also die Vorstellung, dass jede Person selber im Grunde für den Glauben verantwortlich ist und diesen selber auch vorantreiben soll. Das ist schon so eine zentrale Grundlage. Und wenn ich jetzt in eine Megakirche gehe, dann ist es schon, würde ich sagen, so eine Konsumentenorientierung, die steht da schon stärker im Vordergrund. Das kann man wohl auf jeden Fall sagen. Und dadurch verändert sich sicher auch die Religion, vor allen Dingen in den USA und natürlich auch in anderen Ländern, in denen dieses Modell erfolgreich ist.
Wie würden Sie das einschätzen? Was können Megakirchen besonders gut und was können sie auf der anderen Seite nicht leisten?
Ja, also sie sind halt einfach sehr gut da drin, professionelle Angebote zu machen. Ne? Also sie nutzen eben das ganze Spektrum der neuen Medien. Viele machen mittlerweile ja auch dann so, die haben dann im Grunde sind so Multisite-Gemeinden, die haben dann in einer Stadt zum Beispiel mehrere Standorte, wo sie dann live ihre Gottesdienste in diese Standorte hin übertragen und das Ganze auf einem sehr professionellen, hohen Niveau. Und im Grunde erreichen sie dadurch auch ganz viele verschiedene Bevölkerungssegmente. Das ist, finde ich, schon auch so eine Stärke. Gleichzeitig geht vielleicht das, was, also man muss ja sagen, dass viele Megakirchen eben aus dem Baptismus kommen. Der Baptismus ist eine Religion, die sich dadurch auszeichnet, dass die Gemeinde auch auf so demokratischen Prinzipien beruht, ne? Also die Gemeindeorganisation. Und das geht natürlich in den Megakirchen schon verloren. Also es sind im Grunde eher so große Unternehmen, in denen man sich zwar einbringen kann, wo man freiwillig sich engagieren kann, aber die Mitbestimmung auf der Gemeindeebene, die ist auf jeden Fall nicht mehr so ausgeprägt, wie das vielleicht in so einer baptistischen Gemeinde ist. Für den einzelnen Gläubigen kann es trotzdem attraktiver sein, in eine Megakirche zu gehen, weil man dort einfach auch mehr Spielraum hat. Also es gibt eine gewisse Anonymität. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den wir aus so einer deutschen Sicht oft nicht sehen, dass wenn ich in Texas lebe auf dem Land und bin vielleicht in so einer baptistischen konservativen Gemeinde aufgewachsen, dann ist das mit sehr viel Kontrolle verbunden. Und dann ziehe ich vielleicht nach Houston und dann gehe ich dort in eine Megakirche und das ist erstmal auch befreiend, also weil es dort einfach Anonymität gibt. Es gibt dort nicht so eine starke soziale Kontrolle. Zwar sind die trotzdem auch konservativ, aber sie bieten eben mehr Spielraum für die einzelne Person.
Sind Megakirchen immer konservativ oder gibt es auch progressive, linke, liberale Megakirchen?
Also in den USA gibt es alles, alles auf jeden Fall. Also es gibt alles Mögliche, aber die Mehrheit sind schon religiös konservativ. Das heißt, sie haben so bestimmte Vorstellungen von Sexualitätsnormen. Die Mehrheit wird schon dazu tendieren, auch Homosexualität abzulehnen, Sexualität vor der Ehe abzulehnen. Das muss man schon sagen, auf jeden Fall. Aber es gibt auch Gegenbeispiele und das ist auch ein bisschen kontextabhängig. Also ich habe ja auch so Städte verglichen. Wenn Sie jetzt nach Seattle gehen, werden Sie dort auch Megakirchen finden, die durchaus liberal sind und die auch verschiedene sexuelle Identitäten akzeptieren. Während wenn Sie nach Houston gehen, finden Sie dann wiederum Gemeinden, die sehr konservativ sind, religiös. Was jetzt nicht gleichbedeutend ist mit politisch konservativ. Also da würden Sie dann schon immer noch differenzieren.
Diese Organisationsform Megakirche eine gefährliche Organisationsform?
Ja, also es ist eine Frage, die nicht so eindeutig zu beantworten ist, würde ich sagen. Man kann zwar einerseits sagen, ja, sie vertreten eben diese konservative Orientierung, sie versuchen relativ mit aggressiven Mitteln zu mobilisieren. Und ich meine, Evangelikalismus hat gerade in seiner politisierten Form bestimmt auch negative Konsequenzen für den amerikanischen Diskurs, das auf jeden Fall. Aber gleichzeitig muss man das eben wirklich dann auch vor Ort sich mal angucken und sieht dann eben, okay, die Megakirchen leisten dort eben auch so einen Beitrag zur Integration, würde ich sagen, zur gesellschaftlichen Integration, weil sie eben verschiedene Bevölkerungsgruppen in einem Gottesdienst vereinen. Und das ist was, was in den USA ja lange nicht so war. Also die Religion war ja in den USA immer segregiert. Nach sozialen Schichten, aber eben auch nach Ethnizität. Und Da enthält dieses Megakirchenmodell zumindest auch, würde ich sagen, eine Chance für Konsens oder für die Entstehung eines gemeinsamen Hintergrundes, kann man vielleicht sagen. Ne? Also weil ja dieses Populärkulturelle dann auch was Verbindendes hat. Zwar was schwach Verbindendes, aber immerhin etwas Verbindendes.
Gibt es das eigentlich auch für andere Religionen? Also gibt es auch Megamoscheen oder Megasynagogen?
Also ich habe auf jeden Fall schon in den USA gesehen, dass es auch Synagogen gibt, die so ein bisschen das imitieren. Und es gibt bestimmt auch Tendenzen im Islam, die im Grunde in so eine Richtung deuten. Also man sieht das bei diesen muslimischen Influencern, InfluencerInnen, die auch so populärkulturelle Elemente übernehmen. Aber dass das jetzt so ein Trend ist, kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre aber theoretisch, würde ich sagen, schon möglich, weil es erstmal ein Organisationsmodell ist, das man annehmen kann. Und dann gibt es halt Grenzen, weil es eben auch religiöse Inhalte verändern kann. Und dann ist eben immer die Frage, wie weit wollen die jeweiligen verantwortlichen PastorInnen oder VertreterInnen dann auch wirklich dieses Konzept umsetzen, weil sie müssen ja auch dann vielleicht auf bestimmte Traditionen verzichten. Da ist immer die Frage, wie weit sind sie bereit zu gehen? Und da sind die Evangelikalen halt sehr weit bereit, im Grunde alles über den Haufen zu schmeißen. Ne? Das unterscheidet sie dann vielleicht von Katholiken oder von ja, traditionell orientierten ProtestantInnen.
Die Mega-Church, die Mega-Kirche ist also nicht nur ein Ort, sondern wirklich ein ganzes Konzept. Und das ist vielschichtiger, als man auf den ersten Blick annimmt. Einen ganz herzlichen Dank an Insa Brüsken. Sie ist Soziologin an der Universität Bremen.
Vielen Dank an Sie.
Wir haben mit Noah nach der Sintflut angefangen und jetzt greifen wir nach den Sternen. Space, the final frontier, so heißt es in jeder Folge der Science-Fiction-Serie Star Trek. Der Weltraum also als die letzte Grenze, als Versprechen, als Ort einer Verheißung. Das war schon immer ziemlich attraktiv in den USA. Das ist aber auch ein Gedanke, der hochgradig religiös aufgeladen ist. Das ist ein Heilsversprechen im Weltall. Da liegt die Erlösung der Menschen mit neuen Ressourcen, neuen Zielen und einem neuen Raum. Und da merkt man auch schon, die Weltraumbegeisterung ist auch tief verstrickt in Visionen von Eroberung und Kolonisation. Auch dazu gibt es dann ja auch Parallelen in der Geschichte der USA als weißes Besiedlungsprojekt. Es gibt eine neue Weltraumbegeisterung durch die Tech-Milliardäre unserer Zeit. Und da sind genau diese Verheißungen und diese religiöse Aufladung wirksam. Das sagt Jennifer Stange.
Elon Musk sitzt in Fliegerjacke mit Fellkragen bei einer Veranstaltung der britischen Zeitung Guardian auf dem Podium und erklärt, warum er das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet hat. Weil erneut finstere Zeiten drohen, sagt er.
Dann wollen wir sicherstellen, dass es irgendwo anders einen Keim menschlicher Zivilisation gibt. Ich denke, deshalb ist es so wichtig, eine autarke Basis zu errichten, idealerweise auf dem Mars. Denn der Mars ist weit genug von der Erde entfernt, sodass die Marsbasis möglicherweise überleben könnte.
Ein dritter Weltkrieg, eine mörderische KI, ein Asteroideneinschlag, der Klimakollaps, was auch immer uns bedroht. Musk verspricht, dass wir entkommen können. Über seine detaillierten Pläne für eine Marskolonie berichtete kürzlich die New York Times. Auch darüber, dass sich Musk bereits Sperma abgezapft und eingefroren hat, als Geschenk für die zukünftige Marsbevölkerung. Obwohl er das selbst behauptet hatte, dementiert er die Berichte. Dass seine Marspläne die Menschheit retten sollen, dementiert er nicht. Sein Konkurrent Jeff Bezos, Ex-Amazon-Chef und Gründer des Raumfahrtunternehmens Blue Origin, verspricht etwas Ähnliches. Zum Beispiel, als er nach seinem ersten Weltraumflug im eigenen Raumschiff mit Cowboyhut vor die Kamera tritt und den Nutzen seines Unternehmens für die Menschheit erklärt.
Wir bauen die Infrastruktur auf. Wir bauen sozusagen eine Straße ins All, damit zukünftige Generationen ihre Zukunft gestalten können. Und der Weg ist, über Jahrzehnte hinweg alle Schwerindustrie, alle verschmutzenden Industrien ins All zu verlagern. Das werden wir tun, damit wir diesen Planeten bewahren können.
Während Musk und SpaceX die menschliche Präsenz auf dem Mars anstreben, will Jeff Bezos mit Blue Origin die industrielle Produktion und Millionen von Erdbewohnern in rotierende, erdnahe Lebensräume bringen und im Weltraum befindliche Ressourcen nutzen. Ohne räumliche Expansion, davon ist Bezos überzeugt, werden wirtschaftliches Wachstum und technologische Innovation zum Stillstand kommen.
Ich betreibe das, weil ich glaube, dass wir sonst in einer Zivilisation der Stagnation enden werden.
Trotz einiger Unterschiede teilen diese beiden Milliardäre ein und dasselbe Ziel: die Rettung der Menschheit und Erlösung in einer brandneuen Welt. Zwei Männer, die im Technokapitalismus so reich geworden sind, dass sie sich ihre eigenen Raumfahrtprogramme leisten können, inszenieren sich als Heilsbringer. Sie begeistern damit nicht nur eine vornehmlich männliche Fangemeinde, sondern befördern ein zweites Weltraumzeitalter. Wie ist das möglich? Die Welt da draußen ist alles andere als einladend. Es fehlt die Luft zum Atmen, es ist dunkel, es ist sehr kalt. Die Strahlung, auch ohne Musks Atombomben, die den Mars aufheizen und bewohnbar machen sollen, so hoch, dass sie dauerhaft krank macht. Die Visionen der neuen Weltraumpioniere klingen wie aus einem schlechten Traum oder einem mittelmäßigen Science-Fiction-Film. Die Erde wird unbewohnbar. Ein wahrscheinlich wohlhabender Teil der Menschheit flieht unter oligarchischer Kontrolle ins Weltall. Es wird Fun. Aber es wird auch hart werden, räumt sogar Elon Musk ein. Was diese Visionen anschlussfähig macht, sind säkularisierte Formen religiöser Erlösungsvorstellungen, sagt Mary Jane Rubinstein, Professorin für Religion, Wissenschaft und Technologiestudien an der Wesleyan University in Connecticut.
Die gesamte Menschheit wird von einer Art innerem Ruf des Schicksals aufgefordert, das Sonnensystem zu erobern, als läge das in der menschlichen Natur. Das erfüllt die Funktion, die Religion schon immer hat. Es gibt den Menschen ein gutes Gefühl dabei, neues Territorium zu erobern, weil sie es für einen höheren Zweck tun. Nicht aus politischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern um die Menschheit zu retten.
Rubinstein argumentiert, dass die Vorstellung, den Weltraum zu erobern, tief verwurzelte narrative und kulturelle Strukturen widerspiegelt, die wiederum den Drang zur Expansion und Eroberung seit Jahrhunderten begleitet. In ihrem Buch Astrotopia zeichnet Rubinstein die Geschichte eines imperial verstandenen Christentums nach. Von den päpstlichen Entdeckungsdoktrinen bis hin zum Manifest Destiny. Eine Ideologie, die im 19. Jahrhundert der Vereinigten Staaten die Überzeugung weißer Siedler prägte, dass es gottgegebenes Recht und die Pflicht der Amerikaner sei, auf dem nordamerikanischen Festland weiter nach Westen vorzudringen und dabei indigene Völker zu verdrängen und auszurotten. Rubinstein zieht eine Linie bis zu einer kosmischen, heute mehr oder weniger säkularen Version des Manifest Destiny, das die Raumfahrt als Schlüssel zur Zukunft und als letzte große Herausforderung für menschliche Entdecker verkauft. Diese Sichtweise prägt die amerikanische Raumfahrt von Beginn an. Eines der berühmtesten Beispiele liefert die Botschaft der Crew an Bord der Apollo 8, die an Heiligabend 1968 per Radio in die amerikanischen Wohnzimmer übertragen wurde. Jeder der drei Astronauten liest während der ersten Umrundung des Mondes ein Stück aus der Schöpfungsgeschichte. Ein symbolischer Akt, der die Errungenschaften der Raumfahrt für immer mit einem göttlichen Auftrag verbindet. Rubinstein ist davon überzeugt, dass die heutigen Visionen von der Erforschung und Eroberung des Weltraums tief in imperialen, kolonialen und religiösen Ideologien verwurzelt sind. Sie fordert dazu auf, über diese ideologischen Hypotheken der Raumfahrt nachzudenken und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sie unsere Zukunft beeinflussen. Die größte Gefahr lauere im Glauben an technologische Erlösungsfantasien, der dazu verleite, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. The danger, I think, is actually
amplifying the disaster itself. Die Gefahr besteht darin, die Katastrophe selbst zu verstärken, indem wir solche Lösungen rechtfertigen, die letztendlich die Katastrophe herbeiführen, die man ursprünglich zu verhindern versprach. Jeff Bezos und die ESA teilen diese Vorstellung einer durch Weltraumtechnologie geretteten Erde. A restored, remediated
Earth by means of space technology. Tatsächlich dominiert den europäischen Diskurs die Idee, dass wirtschaftliches Wachstum und Umweltschutz durch profitable grüne Innovationen in der Raumfahrt Hand in Hand gehen.
In Deutschland ist man ja immer noch ziemlich zögerlich dabei, koloniale Vergangenheit auch mit ihren Auswirkungen wirklich ernst zu nehmen. Ich finde interessant, dass es gerade beim Reden über Weltraumpolitik und über technologische Heilsversprechen ganz neu wichtig wird. Denn auch deutsche Industrieverbände organisieren eigene Weltraumkongresse. Das machen sie vor einer Vision des unberührten Sternenhimmels. Religion im Radio, die gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Religion Ihr Ding ist, dann kann ich Ihnen auch die Sendung Tag für Tag empfehlen. Die läuft werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.